Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die Republik Kosovo ist der jüngste Staat auf dem europäischen Kontinent. 2008 löste sich das Land von Serbien. Die meisten Staaten, darunter auch die der Europäischen Union, erkennen das kleine Land im Südosten Europas an, das zu über 90% von Albanern bewohnt wird. Aber es gibt auch eine kleine und dazu in vielerlei Hinsicht bedeutende Minderheit von Serben im Kosovo. Aus der offiziellen staatlichen Sicht der Republik Serbien sieht die Sache allerdings etwas anders aus. Dort spricht man vom sogenannten Kosovo und betrachtet den Staat weiterhin als Teil Serbiens. Über seinen genauen Status müsse erst noch entschieden werden. Für Serbien ist Kosovo nicht nur Kernbestand des eigenen Landes, sondern auch der Kern einer eigenen nationalen Mythologie. Mein Kollege Martin Sander ist gerade in Kosovo unterwegs und hat sich über die Geschichte schlau gemacht. Herr Sander, was genau hat es mit dem Mythos auf sich?
Ja, erstmal einen schönen guten Tag, Frau Kingston, oder wie die Albaner im Kosovo sagen, Mirdita. Die Serben sagen dann übrigens hier im Kosovo meistens Dobadan, aber manchmal auch Mirdita. Ja, die Frage, was hat es mit diesem Mythos auf sich? Kommen wir erstmal zu den historischen Tatsachen. Also am Anfang ein kleiner Sprung ins Mittelalter, ins Jahr 1389. Da gab es eine sehr bedeutende Schlacht für Europa. Die Schlacht auf dem Kosovo-Polje oder zu Deutsch die Schlacht auf dem Amselfeld. Und da kämpfte damals auf der einen Seite ein großes verbündetes christliches Heer unter der Führung eines serbischen Fürsten, der hieß Laza. Und auf der anderen Seite kämpften die Osmanen unter dem Sultan Murad I. Wer hat gewonnen? 1389 ist unklar. Aber beide Anführer starben auf dem Schlachtfeld. Und diese Geschichte, diese Schlacht, die markiert dann den Anfang einer großen Legendenbildung und natürlich auch den Anfang einer 500-jährigen Geschichte der Osmanen, der Besetzung Südosteuropas und des Balkans durch die Osmanen. Und der Amselfeld-Mythos ist eine serbische Legendenbildung. Und danach haben sich, so hat man dann im 17., 18. und 19. Jahrhundert gesagt, haben sich die Serben geopfert auf diesem Schlachtfeld. Sie haben zwar irdisch verloren, aber dafür als Märtyrer für die gute Sache haben sie ein Gottesreich gewonnen und das eben in Kosovo. Also Kosovo als Gottesreich. Ein Schicksalsort der serbischen Geschichte, so wird es auch verklärt. Und ja, im Laufe der Zeit sind zwar immer weniger Serben im Kosovo, aus den verschiedensten Gründen sind sie dort weggegangen oder gegangen worden. Aber, und obwohl die große Mehrheit schon seit langer Zeit aus Albanern besteht, gibt es diesen Mythos und den letzten großen Anlass, diesen Mythos zu instrumentalisieren, den gab es auch im Kosovo 1989 zum 600. Jahrestag der Schlacht. Da hat der damalige KP-Chef, der berühmt-berüchtigte Slobodan Milošević, aus Serbien eine aufrüttelnde nationalistische Rede vor Hunderttausenden von Serben gehalten. Und da hat er dann davon gesprochen, man stünde auch aktuell, also 1989, wieder in Schlachten und es könnte Kriege geben. Und das war dann der Auftakt zu den Jugoslawienkriegen der 90er Jahre, deren Folgen wir ja noch zu spüren bekommen.
Jetzt waren Sie ja selber auch auf dem Amselfeld, dem Kosovo-Polje unterwegs. Was sieht man da denn heutzutage?
Ja, ich war vorgestern mal da, habe mir das Gelände angeguckt. Das ist so eine Feld- und Wiesenlandschaft. Und im Hintergrund sieht man die Berge. Und im Mittelpunkt eine Gedenkstätte. Die Gedenkstätte ist übrigens in Titos Jugoslawien, also in den 50er Jahren, entstanden. Und das ist so ein Feldsteinturm und abgezäunt. Und da gibt es Polizei. Die Polizei ist Kosovo-Polizei, aber der Polizist war ein Serbe. Der musste ich erstmal einen Ausweis abgeben. Ja, und dann bin ich da hochgeklettert auf diesen Turm. Und dann habe ich in die weite Hochebene Kosovo-Polje, also Amselfeld, geschaut. Und was mir da hängen geblieben ist, vor allen Dingen ein Blick auf ein Mausoleum. Das ist so, sieht aus wie eine Moschee ohne Minarett. Ist aus dem 19. Jahrhundert. Und da sollen die Eingeweide von Murad I. noch liegen oder bestattet sein. Das heißt, von demjenigen Anführer der osmanischen Seite im Jahre 1389. Ansonsten war es leer und schlechtes Wetter.
Sie haben aber auch einige serbische Klöster besucht, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Was hat Sie da am meisten beeindruckt?
Ja, also am meisten beeindruckt hat mich ein Kloster, das heißt Visoki Dečani. Das liegt dann sehr weit im Westen des Landes, nicht mehr weit von Montenegro entfernt. Da gibt es unglaublich viel gute Luft, viel Wasser und wenig Menschen. Und die Klosterkirche, die stammt auch aus dem frühen 14. Jahrhundert, also noch vor der Schlacht auf dem Amselfeld. Es ist eine Basilika mit gotischen Fenstern, mit unglaublich viel Marmor. Und die byzantinischen Fresken, auch aus dieser Zeit, auch aus dem 14. Jahrhundert, die haben sich bis heute erhalten. Man hat mir gesagt, das ist eine Besonderheit. Aber am meisten beeindruckt hat mich das Gespräch mit dem Klostervorsteher, mit Pater Sava Janic. Er ist nicht ganz unbekannt. Sehr eindrucksvoll, ein Serbe, der selbst recht deutlich gegen den Nationalismus eingestellt ist. Hat selbst diverse Wurzeln, übrigens auch deutsche, kroatische und serbische. Ja, und der hat auch schon in dem Kloster mal Albaner vor serbischen Angreifern verborgen. Aber er kämpft natürlich jetzt in diesen Augenblicken, also in diesen Jahren, für die Sonderrechte der Serben im Kosovo. Man kann sich also überhaupt nicht vorstellen, und auch der Pater Janic kann sich nicht vorstellen, dass Serben zum Beispiel einfach in eine kosovarische Schule mit albanischer Unterrichtssprache gehen können. Und naja, er kritisiert die Menschenrechtslage im Blick auf die Verletzung der Menschenrechte durch die Kosovo-Albaner und auch die nationalistische Politik von Albin Kurti, dem Ministerpräsidenten, das ist ein Kosovo-Albaner. Und ja, also ich fand auch noch eindrucksvoll in dem Kloster, was die Mönche dort machen, wovon sie so leben. Da sind wir dann durch die Ställe gegangen, also da gibt es Schafe, Kühe, Hühnerzucht, es wird Käse hergestellt, sehr guter Käse, muss ich sagen. Es wird Wein erzeugt, Likör, Schnaps, und dann kommen wir aber wieder zur Politik. Denn um sowas zu machen, braucht ein Kloster ja natürlich auch Grundbesitz. Und den hat man dem Kloster Visoki Dečani vor langer Zeit schon weggenommen. Und auch die Kosovo-Albaner an der Regierung wollten dem Kloster diese 24 oder 25 Hektar Grundbesitz nie zurückgeben. Obwohl das höchste Kosovo-Gericht, das Verfassungsgericht, gesagt hat, es gehört zurückgegeben hat, haben die Regierenden und die Verwaltung immer wieder damit gezögert. Und erst vor wenigen Wochen hat man endgültig eine Entscheidung getroffen, wohl auch unter dem Druck von Europa, und gesagt, ihr kriegt diese 24 Hektar zurück. Und das bedeutet ja, dass diese Landwirtschaft, von der das Kloster lebt, weiter und vielleicht auch besser betrieben werden kann. Und abgesehen davon noch ein Satz, es gibt ein wunderbares altes Archiv dort, wo die Handschriften aus dem Mittelalter und aus der frühen Neuzeit aufbewahrt werden. Da kann man genau dokumentiert sehen, wie sich das Kloster mit den, ja, mit den osmanischen Herrschaften damals auseinandergesetzt hat.
Jetzt haben Sie viel auch von dem politischen Einfluss erzählt, den die Ordensträger da sozusagen ertragen müssen. Heute ist ja aber auch Ostersonntag im orthodoxen Kalender. Das wird ja bestimmt in den Klöstern begangen. Welche Bedeutung hat dieser Feiertag in Kosovo heute?
Ja, also in Kosovo insgesamt, Sie haben es ja eingangs in Ihrer Moderation erwähnt, 1,8 Millionen Bewohner, rund 90% davon sind Kosovo-Albaner, für die spielt das überhaupt keine Rolle. Man weiß fast gar nichts davon, man interessiert sich nicht. Es sei denn, was natürlich des Öfteren vorkommt, auch in der Hauptstadt Pristina, wo ich mich gerade aufhalte, dass dann doch viele Serben und Albaner ganz friedlich nebeneinander und miteinander leben. Für die Serben und für die orthodoxe Kirche, für die serbische orthodoxe Kirche ist das klar, ist das natürlich eines der wichtigsten Feiertage des Jahres, gerade heute der Ostersonntag. Und man hat überall in den Klöstern in den vergangenen Tagen schon Messen gefeiert. Viele Menschen sind aber auch aus Serbien gekommen. Ja, und es hat Tauffeiern gegeben. Also für die hat das schon eine Bedeutung. Aber ich muss ganz einschränkend sagen, ich würde sagen, für diejenigen, die mehr oder weniger sich identifizieren, nicht nur national, sondern auch religiös mit der serbisch-orthodoxen Kirche. Und da hatte ich doch so ein bisschen den Eindruck, dass das nicht allzu viele sind hier. Dass, naja, also sich auch vielleicht die serbische Minderheit für die Kirche und für ihre Riten nicht so ganz besonders interessiert. Aber auch das, muss ich zum Schluss noch sagen, wurde dann auch wieder politisiert, nämlich durch eine Osterbotschaft des serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vučić. Der hat dann nochmal gesagt, Kosovo, das ist das Heiligtum der Heiligtümer und das wird ein ewiger und integraler Bestandteil Serbiens sein und dafür werden wir weiter kämpfen. Und das sagte Vučić am Ostertag oder davor.
Mein Kollege Martin Sander war in Kosovo unterwegs und hat uns erzählt, wie dort auch der orthodoxe Ostersonntag heute gefeiert wird. Und jetzt hören wir mal in Musik aus dem Kosovo rein.